Seite auf 95,6 MHz, das ist das Berner Kulturradio. Stadtgespräch, die Stunde im Berner Äther, wo Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zu Wort kommen. Gastgeber für die nächste Stunde ist der Roger Spindler. Grüß euch miteinander. 1971 hat die Schweiz als eines der letzten Länder das Frauenstimmrecht eingeführt. Dabei haben die Gegner vom Frauenstimmrecht Mechanismen von der direkten Demokratie geschickt für ihre Zwecke eingesetzt. Auf die Wartebank geschoben, so der Titel von einem Buch von Werner Seitz. Er beschreibt spannend und umfassend den Kampf um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz. Das Buch ist im Kronos Verlag erschienen. Bei Radio Rabe kennen wir den Werner Seitz von seinen kompetenten Analysen bei unseren Wahlsendungen. Seit über 20 Jahren hat er im Bundesamt für Statistik die Sektion Politik, Kultur und Medien geleitet. Im heutigen Stadtgespräch da rede ich mit dem Werner Seitz und der Fabienne Amlinger über den langen Weg zum Frauenstimmrecht. Die Fabienne Amlinger ist Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Uni Bern. Werner Seitz, dein Buch auf die Wartebank geschoben. Das fängt an mit dem Kapitel «Am 7. Februar 1971 macht die Schweiz einen grossen demokratischen Schritt». Du selber bist dann 1971 gerade mal 17 gesehen und hast im Gymnasium an der Missionsschule Bethlehem im Rebstein und Immersee Kanton Schweiz. In der Erinnerung von heute, mit was für Gedanken hast du denn deinen Entscheid als junger Mann wahrgenommen?
Also in der Erinnerung von heute habe ich nichts mehr. Das ist an mir einfach vorbeigegangen. Ich habe damals mich sehr für Politik interessiert, aber die Schweiz ist für mich so kleinkariert, konservativ gewesen. Und dass sie das Frauenstimmrecht nicht hatten, ist für mich, das hat dazu gepasst. Und von dort habe ich das gar nicht mehr abgespeichert. Also sehr erfahren hat es die Schwarzenbach-Initiative gegeben zur Abstimmung. Die habe ich sehr wohl miterlebt, da weiß ich nicht, was es war. Aber das Frauenstimmrecht ist irgendwie nicht abgespeichert bei mir.
Interessant, oder? Wenn ich so an mein Zuhause denke, ist es sehr ähnlich gewesen. Ich bin ein bisschen jünger als du, aber die Schwarzenbach-Initiative, die hat mich betroffen aus dem eigenen Umfeld, aus der eigenen Familie. Auf das Mal, was heisst es für mich, Gott, dann muss ich zurück auf Österreich, oder? Und das mit dem Frauenstimmrecht, das ist zwar sicher auch bei uns daheim am Stubentisch oder am Mittagstisch diskutiert worden, aber nicht in die Köpfe, Frau Amlinger. Was denkt ihr, ist das irgendwie zu wenig im Bewusstsein von vielen Menschen oder Familien?
Es sieht ein bisschen so aus. Also ich als Nachgeborene und wo mich ja wirklich intensiv mit dem Frauenstimmrecht beschäftigen, bin sehr überrascht, immer wieder, aber es ist eine Aussage, die ich sehr oft höre von verschiedensten Leuten, dass sie das gar nicht so wahnsinnig wahrgenommen haben. Mhm. Also interessant, ja.
Mhm. Du bist im Kanton St. Gallen aufgewachsen, Werner. Wie ist denn im Hause Seitz politisiert worden?
Ja, es ist wieder fast eine ähnliche Antwort. Also wir sind eine hochpolitische Familie gewesen. Also mein Vater war Schlosser und eine aktive Gewerkschafter. Meine Mutter war Kioskverkäuferin, aber hat sich immer informiert. Die hatte eine politische Meinung gehabt, von Anfang an. Aber ich war natürlich auch wenig daheim gewesen. Ich bin mit 14 weg in das Internat. Dort bin ich noch 6-mal im Jahr heimgekommen. Also dort war der Bezug zur Familie nicht mehr so gross gewesen. Und wir hatten einige Diskussionen gehabt, aber Frauenstimmrecht mag ich mich nicht erinnern. Aber was auch kann sein, mein Vater, der ist Ende 60er Jahre ist schwer krank geworden und gleich darauf gestorben. Und das hat bei uns natürlich eine ganz neue Konstellation gegeben. Die Mutter musste uns vier Kinder durchschleichen. Und dort ist die Frauenfrage natürlich im sozialen Kontext für mich aktuell gewesen. Und also über das haben wir nie geredet und über das Frauenstimmrecht selber.
Missionsschule Bethlehem, oder? Wir haben es gesagt, was war das für ein Gimmer gewesen? Also das Internat haben wir gehört.
Ja, das war eine Stätte, wo man Missionare ausgebildet hat. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen und das war eine Zeit, gewesen, das ist auf dem Rindtal, wo der Dorfpfarrer noch etwas zu sagen hatte. Und der hat dann, ich war schon in der Sekt, hat er mich zurückgegangen und gesagt, du gehst dort rein. Und das war relativ ein harter Entscheid gewesen, auch die Eingriff in die Familie. Mhm. Das hat mein Vater gerne gehabt. Aber ich bin natürlich sehr gerne hingegangen. Ich hatte die Bildung interessiert und ich war auch wohl bis etwa 15, 16. Mhm. Und dann ist mir das Katholische zu eng geworden und ich bin dann ausgetreten.
Hat so der 13-jährige Werner Seitz gedacht, er wäre die Missionar?
Ja. Eigentlich nicht. Also das konnte ich mir nicht vorstellen, wie man das macht. Aber das war eine Zeit, in der das Dorf war Steyr, katholisch reformiert. Ich war Ministrant und der Pfarrer hat mich gut kennt. Und er hat mich mal gefragt am Morgen, wie geht's? Und gesagt, ja, ich bin jetzt ja der Säcker. Und sagt der Mann, ich der Säcker. Sagt die Eltern, ich komme heim. Hm. Und am Abend ist der heim und dann hat es geheißen, ja, ich gehe noch eine Prüfung machen. Und ich habe einfach gerne gelernt. Also ich war wohl gewesen. Und von dort an war das für mich eine riesige Chance gewesen, weil im Rheintalhaus hat es keine Kantonsschule gegeben. Und da bin ich dort drin. Aber eben mit 16 war dann genug gewesen.
Fabian Amlinger, der seit 1976 geboren, also eben darauf abnehmst, 5 Jahre später, nach dem historischen Entscheid. Wann ist euch zuerst mal so richtig bewusst worden, wie lange die Ungleichheit in diesem Land existiert hat?
Also jetzt in Bezug auf das Frauenstimmrecht, auf eidgenössischer Ebene, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wenn ich das noch mitbekommen habe. Ich kann mich erinnern an die ganzen Diskussionen Appenzell Innenrot und Ausserrot. Das habe ich aktiv mitbekommen. Bei uns ist Tagesschau geschaut worden, Radio ist gelost worden. Und meine Eltern waren jedes Mal wieder entsetzt gewesen, wenn es an Landesgemeinde abgelehnt wurde. Und die Entsetzung habe ich irgendwie mitgetragen. Und ich habe wie mehr einfach andere Sachen gespürt oder mitbekommen, die ungleich waren. Vor allem, was ich mich sehr gut mal erinnere, schon von frühem Kind an, ist irgendwie die Frauenfiguren in der Politik. Also an die Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen beispielsweise mag ich mich erinnern. Also all die Frauendramen auch, aber das habe ich dann noch nicht mit der späten Einführung des Frauenstimmrechts in Verbindung gebracht.
Wir zeichnen das Gespräch ja 3 Tage nach dem Ja vom Schweizer Volk zum Burka-Entscheid auf. Auch hier geht es eigentlich wieder um Frauen. Gibt es da irgendwie so zumindest gesuchte Parallelen zu dem vor 50 Jahren?
Ich finde, ja, das ist so eine Denkbewegung, die unser Hirn noch gerne macht, so Vergleiche zu ziehen. <oder? lacht> Und ich finde, das manchmal ist das so ein bisschen anstrengend und auch jetzt in diesem Kontext schwierig. Ja, ich könnte ein paar Faktoren oder Kategorien sagen, die da bei beiden Abstimmungen vorkommen. Es geht um Geschlecht, es geht um Selbstbestimmung, es geht einerseits um ein Recht vorzunehmen oder das Recht zu verwehren oder zu geben. Ich habe ein bisschen Mühe, das ein bisschen zusammenzubringen, ganz ehrlich gesagt.
Wie habt ihr aber die Diskussion rund um den Burka-Entscheid wahrgenommen? Ich denke, gerade auch so in meinem Umfeld, es hat heisse Diskussionen gegeben und Meinungen, die ich von gewissen Menschen nicht unbedingt erwartet hätte.
Ja, also jetzt in meinem Umfeld ist es nicht so heiß diskutiert worden, aber ich habe auch Medien gelesen und dort ist es tatsächlich heiß diskutiert worden. Es ist natürlich auch eine schwierige Sache gewesen irgendwie, also gerade weil ja innerfeministisch da auch unterschiedliche Meinungen herrscht, oder? Wo man sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen kann. Aber vielleicht gleich noch auf das zurückkommen, was ähnlich ist oder was mich dort frappiert hat bei dieser Abstimmung, wenn man es vergleicht mit Frauenstimmrecht. Das ist ja aus der Ecke von SVP, wo sich jetzt da das Mäntel überzogen hat von eigentlich Gleichstellung oder Befreiung von der Frauen. Und es ist genau die Partei, die sich am längsten hat natürlich gegen das Frauenstimmrecht verwehrt. Und das ist einfach irgendwie, das geht so zusammen, denke ich, schon recht frappant.
Wenn wir jetzt gleich das Burka nochmal anschauen, die Anzahl Kantone, die das angenommen haben, also das ist ja relativ viel Kantone. Hätte dich das überrascht?
Nach der Minaret-Initiative nicht. Da hat man gewusst, dass es gibt einfach Themen, wo man auf alles gefasst sein muss. Und was mich überrascht hat, ist dann mehr die Beteiligung. Von dort, also die regionale Streuung. Und dort denke ich, da sieht man, es ist nicht unbedingt gleich gehandelt worden wie das Frauenstimmrecht. Wie im Frauenstimmrecht war Romandie ganz klar dafür gewesen. Und jetzt damals sind sie auf der befürwortenden Seite gewesen. Also von dort denke ich wirklich, es sind verschiedene Fragestellungen, die sich da überlappen können. Und das kann man wahrscheinlich erst mit einer Meinungsbefragung dann herausfinden, was wie der Ausschlag geht.
Hast du so etwas wie eine Erklärung, wieso das Ja aus der Romandie?
Ja, man kann sagen, es ist näher zu Frankreich. Aha. Es hat auch, ja, gerade in der Frauenbewegung ist das zum Teil von Frauen in der Romandie stärker aufgenommen worden, als auch für unsere Orte zu votieren. Das sind Möglichkeiten, ja.
Ja, Frau Amlinger, die nicken.
Ja, ich kann mir selbst gesagt, fast nur so erklären. Aber ich denke noch, also für das kommt jetzt wirklich zu analysieren, da braucht es einfach mehr Daten noch und echt Umfragen letztlich.
Und darum gehen wir zurück. Nochmal zurück auf den 7. Februar 1971. Die Stimmbeteiligung 58%, 66% von den Schweizer. Die Schweizerinnen lassen wir jetzt mal weg, die haben noch nichts sagen können. Sagen ja. Und ob die Mehrheit der Kantone das Frauenstimmrecht durchwinken. Werner sagt es historisch gesehen, was ist das für ein Entscheid?
Also, flapsig gesagt, ein überfälliger. Aber wenn wir ihn will einordnen, dann kann man sagen, mal, es war der Moment, in dem die Schweizer Demokratie wirklich eine Demokratie geworden ist, indem sie beide Teile von der erwachsenen Schweizer eingebunden hat. Also das ist ein wichtiger Schritt. Aber es war nicht der Quantensprung, den die Schweiz dann gemacht hat. Mhm. Also, die Gleichstellung in der Politik hat sich noch lange angezogen. Zu dem Zeitpunkt sind Frauen immer noch untertan gewesen vom Mann. Also das Zivilrecht hat noch gehalten. Und wir haben eine ganze Reihe von Ungleichstellungen noch gehabt, die erst in den nächsten Jahrzehnten gelöst worden sind. Also von dort finde ich, ist auch das Jubilieren ein bisschen, übertrieben. Also man kann den Inhalt überlegen, wie es so wie kommt und was ist nachher noch angestanden und was steht jetzt noch an.
Also dann gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt ist ja der gut. Wer auf dem Feld, Frau Amlinger?
Ja, definitiv. Also ich habe das wirklich mal unterstrichen, wenn er es eins gesagt hat. Das war ein überfälliger Schritt gewesen. Und ich sage immer, das war ein langer Kampf gewesen. Über 100 Jahre haben Frauen, vor allem Frauen, gekämpft für die politischen Rechte. Und das ist dann erreicht worden und damit ist der erste Kampf erfolgreich gewesen. Und der nächste hat sofort sich angeschlossen, nämlich tatsächlich Gleichstellung zu implementieren, überhaupt politische Forderungen anzubringen, sich selber, also dass sich Frauen überhaupt die Politik einmischen können, also wirklich politisch partizipieren und teilen an Macht. Und Politik, wenn wir von Politik reden, reden wir immer um Macht auch. Also das hat dort wie angefangen. Und zu dem Jubiläum, das ist wirklich ein Wort, das mich sehr aufstößt, weil das ist sehr positiv besetzt, oder? Und ich sehe nicht wirklich einen Grund zum Jubilieren. Ich finde mehr, als Historikerin sieht man natürlich so runde Jahrestage, das eignet sich wahnsinnig gut. Da kann man gewisse Themen aufbringen und ich sehe einfach das Jahr, die 50 Jahre Frauenstimmrecht, wirklich als eine grosse Chance, um da mal genau hinzuschauen, was das echt bedeutet hat, die lange Abwesenheit vom Frauenstimmrecht, dass das wirklich ein grosses Unrecht war, was da passiert ist, und dass man dem sich annimmt.
Ich glaube, das Bewusstmachen, oder? Das Bewusstmachen, dass das einfach auf einmal so, was soll ich sagen, zwei Generationen her ist, eine Generation 25 Jahre würde nehmen, oder? Für mich, als ich dein Buch Werner durchgelesen habe, was sich ja irgendwie wie so eine Chronik liest von Sachen, wo man sich irgendwie wieder mal durchklemmen und sagen, bin ich wach oder träume, ist das wirklich so gesehen, oder? Dass in 30 ländlichen Gemeinden sich der Ja-Stimmenanteil zwischen 0 und 20% bewegt. Also da gibt es Gemeinden, die das 100% abgelehnt haben.
Ja, also nicht gerade 100%, aber annähernd. Und das sind Gemeinden, es sind vor allem Ostschweiz, Zentralschweiz, aber auch im Berner Oberland hat es noch so kleinere Gemeinden, die sind einfach, wahrscheinlich genügen sich die selber und dann ist einfach klar gewesen, wer wie stimmt.
Wie hat das Ausland auf den Entscheid reagiert? Also ich meine, Burka ist in der Tagesschau auf der ARD natürlich als Meldung 3 gekommen, oder?
Also ich habe mich mit dem nicht beschäftigt, ich kann mir einfach vorstellen, dass das Ausland denkt, hat endlich. Ich glaube nicht, dass man das noch gross analysiert, weil das sind einfach die Letzten im Umzug gewesen und neben Schlichtenstein und ein paar Fürstentümer. Und wenn jetzt die den Schritt machen, eben, man muss nicht klatschen und jubilieren.
Fabian Amlinger, wenn er sagt, gehen wir doch auf eine kurze Zeitreise. Eine Zeitreise um den Kampf um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz. Werner, du fasst dein Buch im Kontext von der Französischen Revolution an, liegt hier so etwas wie Geburtsstunde von der Frauenbewegung?
Das kann Fabian Amlinger besser sagen. Normalerweise sagt man, es hat dort angefangen, weil dort sind die Postulate von Freiheit und vor allem Gleichheit, Menschenrecht, die sind dort das erste Mal offiziell und stark erhoben worden. Und da haben auch Frauen am Anfang mitgemacht. Also die Französische Revolution ist auch getragen worden von Frauen. Es haben auch Frauen, Donat de Gouche hat auch die Rechte für Frauen eingefordert. Also von dort kann man schon sagen, ab dann ist ein Gedanke in die Welt gesetzt worden, der dann aber relativ schnell abgebrochen worden ist. Also schon der Robespierre hat dann gesagt, also die Frauen gehen gar nicht, und der Napoleon hat das weitergefahren. Das sind zwei ausgeprägte Frauenhasser gewesen. Und nachher ist das auch Freiheit und Gleichheit für Männer ist dann für einige Jahrzehnte verschwunden. Und hat dann erst in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhunderts wieder angefangen, für die Frauen dann erst sogar im 20.
Ja, es ist tatsächlich so. Also so in Forschung nennt man eigentlich tatsächlich die Französische Revolution. Der hat jetzt Olympe de Gouges angesprochen, genau, den haben wir so ein bisschen als Geburtsstunde vom Feminismus oder der Frauenbewegung auch. Es hat sicherlich vorne auch schon gewisse Sachen gegeben. Also das kann man sicherlich nicht, oder vielleicht nicht Postulat, aber gewisse Bewegungen. Vielleicht ist es schwierig gesagt. Aber das wird eigentlich schon recht fest so als die Geburtsstunde angeschaut, auch bei dieser Entwicklung, wie sie es dann in dieser Kürze aufzeigt.
Mhm. Welche Rolle spielt da der Phil Prisnew dann vielleicht schon fast visionäre Gott Zivil?
Also das ist ja 1804 ist der so konstituiert worden und hat eigentlich die zivilrechtlichen Möglichkeiten von Frauen wahnsinnig beschnitten. Also es ist eigentlich postulierte Minderwertigkeit von Frauen gewesen, also das frauenrechtslose Subjekt sein, so kann man sagen.
Also die Unmündigkeit zementiert.
Absolut, ja.
Das ist ein bisschen die Tragik von dem Code Civil. Also für Gesellschaft, staatspolitisch da, das ist, glaube ich, eine Meisterleistung, weil da hat man wirklich Postulat von französischer Revolution zusammen mit Gewohnheitsrecht und verschieden konstruiert. Und das ist etwas gewesen, was ganz Europa geprägt hat. Also der Code Civil ist überall zur Anwendung gekommen. Aber einfach in dem Eherecht, da ist man zurück, respektive dort hat man einfach die Frau im alten Zustand belassen und der Mann als Oberhaupt der Familie, der eben auch über die Frau kann bestimmen, dass man das festgehalten hat. Und die Schweiz hat das gegolten bis 1988. Ja.
Du beschreibst im Buch gleichzeitig ein besonderes Element von der politischen Kultur in der Schweiz. Du nennst es das Gefühl des anders sein. Zitat. Die Stichworte dazu sind natürlich die gelebte Mehrsprachigkeit, um so stolz drauf zu sein, und die Willensnation. Welche Bedeutung hat das Gefühl vom Anderssein jetzt gerade im Kontext von der Gleichberechtigung?
Also eigentlich jetzt keine. Also das hat der Bundesrat einfach gebracht in seiner Botschaft und er redet sich ein bisschen raus, wie wenn ganz Europa das Frauenstimmrecht einführt und die Schweiz nicht, was macht man jetzt mit dem? Und dann zieht man halt so einen Ladehüter raus und sagt, ja, wir sind halt anders. Unsere Demokratie, die ist halt vielfältiger, die ist nicht nur alle vier Jahre einen Wahlzettel reinlassen, wir können alle drei Monate zu Sachfragen abstimmen. Und das ist eben nicht das Gleiche. Und hat sich dann noch verstiegen, um zu sagen, das ist ja so eine wunderbare Sache, die direkte Demokratie, dass die Frauen über ihre Männer oder Brüder oder Väter können mitreden und da haben sie viel mehr als Ausland. Mhm. Aber es ist eigentlich einfach eine faule Ausrede gewesen, damit er sich nicht muss davor stellen, ist politisches Recht, sind das Menschenrechte, die allen zuhören oder nicht. Es geht nicht darum, zu was das politische Recht dann, ob man nur kann wählen oder abstimmen. Aber jetzt kriegen wir so draus gemauschelt und das war Mitte vom 20. Jahrhundert gewesen.
Ja, es ist einfach ein Argument mehr gewesen. Oder mit einer riesen Schachtel von Argumenten irgendwie. Dann hat man immer wieder eins vorgezogen und das hat mit dieser Andersartigkeit, das ist irgendwann auch bemüht worden, genau mit dem, eben die Schweiz ist ja auch so, es hat sich auch immer in dem Selbstbild natürlich zelebriert, vorwiegend der Demokratie und eben mit dem Mythos auch, dass Frauen schon immer indirekt über ihre Männer können politisch mitreden, das hat man auch noch können bemühen und eben zeigen, die Schweiz ist so anders. Anders ist die Schweiz tatsächlich lange ja nicht gewesen, was Frauenstimmrecht anbelangt, eigentlich vor allem erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also man wirklich gesehen hat, jetzt in vielen, vielen Staaten, fast in ganz Europa, ist das Frauenwahlrecht in den meisten Fällen eingeführt worden. Und die Schweiz ist da irgendwie auf weiter Flur alleine langsam. Und erst von dem Moment an war die Schweizer Demokratie tatsächlich anders gewesen.
Und dann ist ja irgendwo die Frage gekommen, könnten wir es via eine Verfassungsinterpretation machen? Was heisst das?
Ja, die Frage ist, kann man so ein Grundrecht wie das Stimmrecht, kann man das an einen Teil vom Souverän, also dem Mann geben, können die darüber entscheiden, ob die das Menschenrecht überkommen oder nicht. Oder kann man nicht davon ausgehen, dass wenn sie die Verfassung heisst, alle Schweizer sind gleich und Frauen zahlen ja auch Steuern, sie haben ganz viele Sachen, da sind sie immer nicht gemeint. Und dass man einfach sagt, das ist so ein wichtiges Recht, das kann man nicht einer Volksabstimmung unterstellen, sondern das muss von der Verfassung her eigentlich sinngemäß den Frauen auch gewählt sein. Mhm. Und da hat es dann einfach juristische Diskurs gegeben. Also die Position von der Verfassungsinterpretation, die war auf verlorenen Posten gewesen. Die haben keine Chance gehabt. Und auch wichtige Leute wie der Werner Hegge, der Verfechter war für das Frauenstimmrecht, der hat auch gesagt, nein, aber Verfassungsänderung nur durch das Volk.
Okay. Historisch gesehen, Frau Amlinger, wann ist denn in der Schweiz eigentlich die Anfänge der Frauenbewegung wahrgenommen worden?
Also wahrgenommen worden, glaube ich, sie hat sich zuerst auf Bilder, bevor sie wahrgenommen wurde.
Logisch, genau, genau.
Ja, man kann so sagen, das war schon im 19. Jahrhundert. Mhm. Also es hat da schon, von Bewegung, wo du redest, ist immer ein bisschen das Ding. Oder Bewegung, das suggeriert immer so Tausende von Leuten irgendwie, ja, vor gemeinsamen Sachen folgen. Was es sicher in der Schweiz hat gegeben, vom 19. Jahrhundert, also viele Vereine, Gruppierungen von Frauen, die sehr oft dann mal so karitative Zwecke befolgt haben, sozialpolitische Anliegen hatten. Für das Frauenstimmrecht hat sich dann in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert haben sich so die ersten Frauenstimmrechte, vor allem 1890er Jahre, so haben sich die Frauenstimmrechtsvereine, die ganz klar das Ziel hatten, das Frauenstimmrecht durchzusetzen, die haben sich dort angebildet und auf eidgenössischer Ebene hat sich dann 1909 hat sich dann der Schweizer Verband für das Frauenstimmrecht gebildet.
Genau, also eigentlich, wann war so das rausgekommen aus dem sozial-gesellschaftlichen Anliegen von Frauenorganisationen zu Organisationen mit einer politischen Agenda? Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen.
Ja, ist natürlich immer die Frage, was man als politisch anschaut, oder? Mhm. Aber so wirklich explizit das Frauenstimmrecht, das ist schon Ende 19. Jahrhundert aufgekommen, eben Anfang des 20. Jahrhunderts, also die Gründung von dem Verband. Ja.
Mhm. Welche Rolle haben da auch der Krieg oder die Wirtschaftskrise oder natürlich auch die Pandemie oder die spanische Grippe, welche Rolle haben die gespielt, dass sich das Ganze noch ein bisschen mehr rausgesteuert hat?
Das ist noch schwierig. Der Krieg hat ganz Europa betroffen und eigentlich hat, ja, hat der Krieg zur Folge gehabt, dass verschiedene Länder und sich neue Verfassungen gegeben haben und dort ist Frauenstimmrecht relativ stark reingekommen. Und die Schweiz hat das Glück gehabt, dass sie nicht in die Dinge reingezogen worden sind, aber gerade die bürgerlichen Frauen vom gemeinnützigen Verband, die haben sich sehr engagiert zur Zeit des Krieges, wo die Männer an der Front waren, mhm, wo sie denken, ja, dann zeigen wir, dass wir nützlich sind und dann können wir dann vielleicht das Frauenstimmrecht über und haben noch 1 Million gesammelt, um sich auch noch an den Kosten von dem Krieg zu beteiligen. Und wo der Krieg fertig war, ist man wieder zur Tagesordnung übergegangen und mhm, die Frauen sind relativ enttäuscht gewesen. Im Zweiten Weltkrieg war es nochmal ähnlich gewesen. Also in der Schweiz hat das nicht so gespielt, dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, wir müssen das honorieren, wobei es ist ja ein absurder Gedanke, dass man ein Menschenrecht als Dank für etwas gibt. Das steht einfach den Leuten zu.
Ja, ja. Welche politischen Parteien haben das Thema zuerst mal auf ihre Agenda gesetzt?
Ja, es ist, also wenn man den Frauenstimmrechtsverein anspricht, der war relativ nahe bei den Bürgerlichen gewesen. Aber noch voran hat es die Arbeiterbewegung gegeben und die haben auch also Arbeiterinnenorganisationen gehabt, die sind dann irgendwann mal um die Jahrhundertwende in die SP, ein bisschen voran in die SP integriert worden und die haben schon in den 90er Jahren, vom 19. Jahrhundert, haben das Frauenstimmrecht gefordert, allerdings ein bisschen beschränkt, aber das war dort schon auf dem Tapet gewesen. Und dann ist von der internationalen Frauenbewegung, also sozialistischen Frauenbewegung, die haben anfangs vom 20. Jahrhundert die Forderung aufgestellt, alle sozialistischen Parteien müssen das Frauenstimmrecht, müssen sich für das Frauenstimmrecht einsetzen. Und das war dann, das ist 1908 gewesen, und 1912 ist dann auch in der Schweiz von der SP Schweiz übernommen worden. Und das sind eigentlich die gewesen, die Treiber gewesen, also die Sozialdemokraten und dann auch die Kommunisten, die abgespalten gewesen sind, und die Frauenstimmrechtsbewegung. Also das sind die gewesen, die eigentlich die Forderung immer wieder aufs Tapet gebracht haben. Es hat ein paar Bürgerliche gegeben, je nachdem. Aber insgesamt kann man sagen, die bürgerlichen Parteien haben sich nicht verrissen, die katholisch-konservativen schon gar nicht und die BGB noch weniger.
Hm. Du hast vorhin gesagt, das begrenzt Frauenstimmen oder Wahlrecht. Was heisst das?
Ja, es gibt ja zwei Ideen, ja, wie will man das einführen. Und dann haben sie, vor allem wenn man die Geschichte vom 19. Jahrhundert anschaut, von den Frauenorganisationen, die sind vor allem im erzieherischen, Hauswirtschaft, pflegenden Bereich sind die sehr stark gewesen. Dann hat es so Ideen gegeben, man könnte die Frau jetzt, sie könnte die Kommissionen wählen und könnte die dann Kommissionen schaffen und dann auf Gemeindeebene und dann könnten sie dann langsam aufsteigen, wenn sie dann so reifer würden. Also für Männer hat das nicht geholt, dass man dann eine Intelligenztest müssen machen. Aber mhm, das war einfach eine Idee, die auch bei der SP am Anfang rum war. Da musste von außen Druck gemacht werden, das geht nicht. Und auch der Stimmrechtsverein vorne, die anderen Vereinigungen sind zum Teil auch für das Frauenstimmrecht gewesen, aber auch auf diesen niederen Dingen. Und die internationale Frauenstimmrechtsbewegung hat zur Bedingung gemacht, wenn man Mitglied ist, dann muss man sich für das integrale Frauenstimmrecht einsetzen. Und das hat dann auch der bürgerliche Frauenstimmrechtsverband gemacht. Aber er ist eigentlich immer noch ein kleiner Verband.
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hat nachher das Frauenwahlrecht in vielen europäischen Ländern nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Die Schweiz ist dann zu einem gleichstellungspolitischen Sonderfall geworden. Frau Amlinger, wie ist die Entwicklung bei uns so kommentiert worden?
Mir sind ehrlich gesagt gar nicht so viele Quellen bewusst oder jedes Mal nicht so genau angeschaut, muss ich sagen, wie es kommentiert ist worden. Also ich kann mir jetzt einfach vorstellen, dass herzlich wenig kommentiert ist worden, also, weil mir eben die Quelle auch nicht so entgegensprungen. Das hat man einfach so angenommen. Im Ausland ist das Frauenwahlrecht eingeführt worden. In der Schweiz hat man sich noch einmal mehr nach dem Krieg auf die einzigartige Demokratie berufen, auf die alte Demokratie, die die Schweiz ja da hegt und pflegt. Und eben auch das Anderssein noch mal ein bisschen zelebriert, aber irgendwie, dass es ein Unrecht wäre oder dass die Schweiz da wahnsinnig im Hinterli wäre, zumindest in den, sag jetzt mal, öffentlichen Medien, so natürlich in der SP-Parteizeitung und so Sachen, da ist das zum Teil, habe ich dort schon Sachen gefunden, aber ist im öffentlichen grossen Diskurs, ehrlich gesagt, nicht so.
Ja, der Bundesrat hat eine ganz komische Strategie gefahren. Gerade nach dem Ersten Weltkrieg ist er aufgefordert worden mit zwei überwiesenen Postulaten. Er soll einen Bericht machen. Es hat Petitionen gegeben und sogar einen Vorstoss für eine Totalrevision von der Bundesverfassung. Und der Bundesrat, anstatt dass er dort die Wählen benutzt hat, um etwas zu machen, hat er gesagt, wir schauen mal in die Kantone. Und dann sind mal 5 Abstimmungen gekommen. Die sind ein Debakel gewesen, zwischen 20% und 35%. Und dann hat der Bundesrat gesagt, ja, wenn sie dienen wollen, wie was will denn ich? Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es genau das Gleiche. Und das hat, glaube ich, die Frauenstimmrechtsbewegung in eine halbe Depression geworfen. Weil dann haben sie gehofft, ein bisschen, dass vielleicht noch etwas kommt. Und dann sind gerade wieder kantonale Abstimmungen gekommen und wieder genauso schlecht wie vorher. Es war kaum eine Verbesserung da gewesen. Und dann sind sie natürlich immer sogenannt leisetreterisch geworden. Sie haben sich kaum getraut, etwas zu machen. Aber der Bundesrat hat überhaupt keine Anstalten gemacht, den Leuten zu übernehmen, den Leuten zu sagen, warum dass das wichtig ist, das Frauenstimmrecht, sondern er hat sich einfach zurückgelehnt, hat die Aufträge nicht ausgeführt, die Aufträge 30 Jahre verschlampt und hat immer gesagt, Kantone wollen es nicht. Das ist eine relativ schlechte Rolle gewesen.
Es ist etwas ganz Wichtiges, dass man es mal unterstreicht. Oh, also es war ein bewusster Entscheid gewesen, immer wieder von politischen Eliten. Also genau nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja auch, also schon vorher, aber dann auch nochmal hat es die Postulate im Nationalrat. Es hat auch noch eine Frauenstimmrechtspetition offen gehabt von 1929. Weil extrem viele Männer und Frauen unterschrieben haben, um eben die Einführung von Frauenstimmrecht zu verlangen. Das ist einfach verstaubt, diese Schubladen, oder? Und da hat der Bundesrat können natürlich aktiv dazu etwas machen, aber es war ein bewusster Entscheid, das nicht zu machen.
Was heisst der bewusste Entscheid? Wer ist denn da bewusst so entschieden? Oder wer hat bewusst so entschieden?
Also das sind ja auch die Bundesräte, also wo sie aufgefordert wurden. Es gibt im Fall von der Frauenstimmrechtsinitiative, da gibt es den berühmten Satz von dem damals zuständigen Bundesrat Heberlin, der hat dann seinem Nachfolger das Geschäft übergeben. Da gibt es die schöne Quelle, wo er sagt, ja, da die Unterlagen zum Frauenstimmrecht, die sind übrigens in rechter Schublade von deinem Schreibtisch. Also ich so, irgendwo findest du das noch, oder?
Wir sind so in unserer Zeitreise, die wir machen, so jetzt so Mitte vom 20. Jahrhundert angekommen, das müsste dessen bewusst sein, gleichzeitig erste kantonale Abstimmungen zur Einführung von einem integralen Frauenstimmrecht. Was heisst das, Werner?
Das ist also Stimmrechtshoheit, also das Recht vom Frauenstimmrecht oder überhaupt vom Stimmrecht ist primär kantonal geregelt. Und eben anders als die traditionelle Einschätzung, was hat man macht, das partielle Ding, wir gehen in der Gemeinde und in den Spezialkommissionen vor und steigen dann auf. Integral heisst, wir führen es auf Kantons- und Gemeindesebene ein, Punkt.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta lo metto, c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quelle corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Corso riso viso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Aritango della femminista. Ma short al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena, se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. La femminista tango della ribellion.
Ihr hört das Stadtgespräch auf 95,6 MHz Radio Rabe Bern mit dem Politolog Werner Seitz und der Fabienne Amlinger. Sie ist Geschlechterforscherin an der Uni Bern. Da reden wir über den langen Weg zum Frauenstimmrecht. Werner Seitz, 1951, da hat der Bundesrat der Bundesversammlung einen 19-seitigen Bericht vorgelegt über Zitat, über die Einführung des Frauenstimmrechts einzuschlagende Verfahren. Das war auch der Bericht im Schreibtisch vom Bundesrat Heberlin. Was ist da für ein Verfahren vorgeschlagen worden?
Also, das war eine Motion gewesen, ursprünglich von Peter von Rothen, das war der Mann gewesen. Und der Iris von Rotten war der Einzige, der sich immer bedingungslos eingesetzt hat. Er war auch nur ein Legislator im Nationalrat, dann ist er wieder weg gewesen, aber er hat weiterhin gekämpft. Und er hat verlangt im Prinzip eine Verfassungsinterpretation. Er hat klar argumentiert und gesagt, wir bringen eine Volksabstimmung nie so weit, dass die Männer die Frauen Stimmrecht geben. Und es gibt Möglichkeiten, und da soll jetzt der Bundesrat eben Möglichkeiten aufzeigen, wie man könnte dazu kommen, den Frauen Stimmrecht zu geben. Und was der Bundesrat macht, also wenn man sich überlegt, er hat 1918 einen Bericht, Auftrag für einen Bericht bekommen von zwei von SP und FDP-Seite. 1929, Petition, 250'000 Unterschriften. Dann gibt es einen Vorschlag in den 30er Jahren, 44 genommen, machen wir etwas. Und dann kommt er mit dem Bericht und sagt am Schluss, ja, wir machen noch keinen Bericht, die Zeit ist noch nicht reif. Und verweist auf Kanton. Also das einzige Gute von dem Bericht ist, man hat eine Zusammenstellung von allen kantonalen Abstimmungen, aber politisch ist das ist ein Skandal.
Ja. Aber auf nationaler Ebene, 6 Jahre später, 1957, haben ja die Gemeinde die Möglichkeit gehabt, so eine Probeabstimmung zu machen für Frauen. Es ist um den Zivilschutz gegangen, und die Frauen sind ja betroffen von dem. Also man hat mal so ein bisschen geschaut, was passiert.
Ja, das haben sie. Da haben sich die haben sich das recht einfach rausgenommen. Also das war nicht abgesegnet, also punktuell, eben, da war der Peter von Rothen wieder dahinter und es hat verschiedene Gemeinden gegeben, die dann einfach die Abstimmung, die Parallelabstimmung durchgeführt haben. Aber das ist mehr darum gegangen, dass die Frauen können sagen, wir hätten da noch Meinung und in Lugano haben es auch so eine Abstimmung gegeben und dort hat der Frauenstimmrechtsverband gesagt, stimmen nicht ja, legen die Lehre aus Protest dagegen. Und das ist relativ gut befolgt worden. Das war eine symbolische Geschichte.
Ja, das ist eigentlich auch perfid. Also haben Sie das Recht, wem zusteht Ihre Demokratie und nicht nur, weil es ein paar vielleicht möchten, tut man das auch vergeben. Also irgendwie, klar, es war natürlich auch ein Demonstrationszeichen gegen den Unterberg, dass Frauen wirklich an Turnen gehen. Es war dann die erste Frauenwahl gewesen, oder Frauenabstimmung, wo quasi eine gefechte Sache war, mit der Frauen dort anberufen, dass sie an Turnen gehen. Und sie hat dann auch nicht zählt, um einfach zu zeigen, sie machen so. Aber grundsätzlich, ich meine, eben, es ist ein politisches, es ist ein demokratisches Recht und das kann man nicht einfach vergeben, weil es die Menschen möchten oder nicht möchten. Es ist da.
Genau, und das ist das, was mich dann wieder so ein bisschen zum Holpern gegeben hat, als ich das Buch durchgelesen habe. Das kann ja wohl nicht sein. 1957, Botschaft vom Bundesrat, 130 Seiten, und dort wird der Text von Paul Julius Möbius erwähnt, Titel «Physiologischer Schwachsinn des Weibes». Ein Text aus der Jahrhundertwende. Was ist das für ein Text?
Ja, dort war die Diskussion um das Frauenstimmrecht sehr hoch gewesen, und der Möbius ist so ein echt ein harter Frauenhasser gewesen, hat sich dagegen engagiert und er hat so ein Forscher gewesen und dann hat er da Kopfformen von Frauen gewissen, Kopfhirne, und er hat dann festgestellt, Köpfe sind kleiner, die Hirne auch. Aber er hat natürlich relativ schnell gesagt, die Frauen, die kommen so durcheinander, die Frau ist nicht geboren, um an die Uni zu gehen. Mhm. Die Frau muss gebären, die muss daheim sein. Und wenn man die an die Uni schickt, dann würden die alle komisch und schräg. Und das ist eigentlich ein pseudo-naturwissenschaftlich begründetes Argument gewesen, warum das die Frauen nicht an die Uni gehen sollten. Und das ist also ein Horror, wenn man das liest. Also was der sich da anmasst. Aber er ist sehr gut gelesen worden. Er hat immer wieder Neuauflagen gemacht und noch ein paar Updates dazu. Aber das war dann irgendwann mal gegessen. Mhm. Und dass der Bundesrat auf das Bezug nimmt.
Ja, das ist unfassbar. Man hätte auf andere Sachen Bezug nehmen zu dem Zeitpunkt. Oder 57. Ich meine, da hat es etwas wie Menschenrechte schon gegeben. Und er tut sich eben auf den Möbius beziehen, wo ja schon zu dem Zeitpunkt, dass er definitiv nicht angesehen war oder als naturwissenschaftliches Standardwerk ist, angeschaut wurde, überhaupt nicht. Also ich finde auch das wirklich skandalös.
Aber auch eine Haltung, die vielleicht in vielen öffentlichen Diskussionen auch so ist weitergeführt worden.
Ja, absolut. Also nicht nur dann, auch bis heute, vielleicht nicht mit einem schwachsinnigen Hirn, oder? Aber die grundsätzliche Geschlechterdifferenz, der Dualismus, dass Männer und Frauen ganz grundsätzlich anders sind, andere Eigenschaften haben andere Fähigkeiten. Das ist nicht etwas, was heute einfach fort ist. Sicherlich nicht mehr so in dieser Ausprägung, aber an dem leiden wir auch heute noch.
Mhm. 1. Februar 1959 an der Urne wird abgestimmt über das Frauenstimmwahlrecht. Ja-Anteil 33% und nur Genf, Neuenburg und Waadt haben die Vorlage angenommen. Tiefschlag.
Ja. Also ein bisschen Hoffnung haben sich die Frauen dann schon gemacht, wo dann endlich einmal der Bundesrat quasi nachgibt, er liefert einen Bericht mit Antrag für Frauenstimmen, das Parlament. Beide Räte nehmen an. Aber da muss man natürlich auch wissen, in dem Parlament hat es so Lücken wie Karl Wick, das ist eine wichtige Figur gewesen von der katholisch-konservativen Chefredakteur vom Vaterland. Und der ist Führer und sagt, ich stimme ja, wenn ich weiss, dass das Volk Nein sagt, und dann haben wir das Ding vom Tisch. Und er sagt, das bin nicht nur ich, das machen noch einige andere auch und im Ständerat dann auch. Also die haben dort wirklich auch mit etwas gespielt und das haben die Frauen vielleicht, die Frauen stimmen zwar zu wenig, auch zutraut, dass man so kann sein, dass man dort ja stimmt, aber dann im Abstimmungskampf einfach durchblicken lässt. Also einfach mal ablehnen und dann haben wir Ruhe.
Ein Silberstreifen am Horizont, der kommt so in den 60er Jahren. Also endlich schmilzt der Widerstand gegen das Frauenstimmrecht. Sind das auch so etwas wie gesellschaftliche Entwicklungen von diesen 60er Jahren, die da dazu geführt haben?
Absolut. Also ich gebe auch recht, dass das 59. Abstimmung, das Nein, das erste Mal zum eidgenössischen Frauenstimmrecht ein Tiefschlag war. Aber gleich, von dann an, ist es eigentlich permanent auf der politischen Agenda gewesen. Eben die ersten Kantone haben es eingeführt und es ist langsam ein bisschen vorwärts gegangen. Und dann kommen die 60er Jahre mit einem wirklich tiefgehenden gesellschaftlichen Transformationsprozess. Man sieht auf vielen Ebenen, also Frauenerwerbsarbeit nimmt ein bisschen zu langsam. Wir kommen Richtung 68 mit ganzer gesellschaftlicher Veränderung dort, und daraus entsteht die neue Frauenbewegung. Und natürlich Forderungen haben, die grundsätzlich viel, viel weiter gehen, das Frauenstimmrecht. Die sich ja gar nicht gross um das Frauenstimmrecht kümmern, sondern die Umsturz von dieser patriarchalen Gesellschaftsordnung gefordert. Und wir haben das im Gegensatz nicht das Frauenstimmrecht, also Peanuts gewesen. Zwischenzeit, das hat sich wahnsinnig viel geändert. Man hat in der Zwischenzeit auch gesehen, mit Blick auf das Ausland, dass das Frauenwahlrecht nicht zu irgendwelchen erdrutschartigen Veränderungen der politischen Landschaft führt. Also das waren auch so Schritte, die dann letztlich dazu geführt haben, dass der 71 tatsächlich durchkommen
konnte. Und gleich hat es aber dann noch den Druck von außen gebraucht, von der EMRK, von der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Ja, das war ein Druck von außen, aber hat vor allem auch die Frauen mobilisiert. Hm. Wo der Bundesrat kommt und sagt, jetzt wir wollen die Menschenrechtskonvention unterschreiben, aber mit Vorbehalt, weil wir haben noch die Konfessionsartikel und das Frauenstimmrecht, das tun wir einfach unter Vorbehalt akzeptieren und das kommt jetzt später. Da hat es dann einfach den Deckel geklopft. Und zwar auch die eher ruhigen Frauenstimmrechtsfrauen, die haben auch genug gehabt. Also der Marsch nach Bern, das haben die schon diskutiert. Mitte 60er haben gesagt, wenn sie das machen, dann ist genug. Und die sind zum Bundesrat mit dem Gerät und haben Druck probiert zu machen. Und dort hat man auch gesehen, dass die Allianzen auch nicht immer zuverlässig sind. Also die SP war schon immer für das Frauenstimmrecht gewesen, aber Menschenrechtskonvention ist ihr wichtig gewesen. Und die SP-Vertreter, der SP-Bundesrat und der Fraktionspräsident, die haben die Frauen im Parlament abgekanzelt und gesagt, ihr habt heute einen falschen Finger im Bund. Mhm. Wenn ihr meint, ihr könnt jetzt so drängeln, wartet jetzt mal, jetzt machen wir Menschenrecht und dann Frauenstimmrecht. Und das hat die Frauen radikalisiert und da kommen dann eben auch noch die neue Frau von der 68-Bewegung dazu. Und das hat einen riesen, das hat die Frauen selber mobilisiert, hat riesen Aufsehen erregt und auch die Menschenrechtsdiskussion, die ist auch, die hat ausgestrahlt. Und ich denke, das ist vor allem das Wichtigste, der mobilisierende Faktor.
Hat das dann auch zu dem Marsch nach Bern geführt, wo 5'000 Frauen auf Bern sind gelaufen?
Absolut, also es ist wirklich ein absoluter Affront, oder? Also dass der Bundesrat gedenkt, die Menschenrechtskonvention zu unterschreiben mit Vorbehalt. Und die Frauen haben dort natürlich wirklich auch gemerkt, also wenn wir jetzt nicht eingreifen, wenn wir das Frauenstimmrecht nicht bekommen, ist das auf Jahrzehnte aus oder auf die Zukunft aus irgendwie verloren, oder? Also da hat man so eine Menschenrechtskonvention und wo akzeptiert, dass Frauenstimmrecht in der Schweiz nicht da ist. Also wie will man denn da noch argumentieren und möchte mich, das ist jetzt der Moment, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Da geht es irgendwie nicht. Und dann hat es auch die Solidarisierung gegeben mit, oder die Zusammenkunft mit der neuen Frauenbewegung und das sind eben an dem 1. März 1959 die rund 5'000 Frauen auf den Bundesplatz gegangen, was zu dieser Zeit extrem grosse Massen in der Schweiz.
Ist das doch ein bisschen vergleichbar mit vor 2 Jahren der Frauenstreik?
Ich finde es nicht. Also weil der Frauenstreik, das ist ja viel weniger strukturiert organisiert gewesen, das ist dezentral abgelaufen, da sind ganz viele Anliegen gekommen, das war wahnsinnig eine bunte Sache mit unterschiedlichsten Forderungen und jetzt da beim 1969er Marsch ist klar, es ist um das Frauenstimmrecht gegangen, das ist organisiert gewesen, man ist auch im Ort lokal versammelt gewesen, also ich finde auch dort wieder der Vergleich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber was ich schon spannend finde, es ist auch wieder der Druck von Strafe, ja, und dann letztlich etwas im Bundeshaus innen ändert, also auf Gesetzesebene ändert.
Das ist schon ein bisschen typisch schweizerisch. Es braucht von außen das Ausland mal sicher, wo stüpft und dann der Druck von der Strasse.
Ja, und ich denke schon, sie sind jetzt schon verschrocken, weil das sind sie sich nicht gewöhnt gewesen, die Frauenstimmen zu fallen. Wenn sie nach 59 alle Jahre so einen Marsch gemacht, einen Fackelumzug, aber das war sehr exciting gewesen. Und da mit Emilie Lieberherr, der Marsch auf Bern, Trillerpfeife da, ja, und die haben dort.
Also ich habe eine ganz spannende Quelle gefunden im FDP-Archiv. Also aus heutiger Sicht, wenn man so gehört, ja, 5'000 Frauen vor dem Bundeshaus, das macht jetzt vielleicht nicht so Eindruck. Aber dann habe ich die Quelle gefunden, die ganz klar zum Ausdruck bringt, also die haben Angst gehabt vor diesen neuen, sich radikalisierenden Frauen. Und der Diskurs war tatsächlich so, gibt man ihnen doch jetzt einfach das Frauenstimmrecht, dann sind sie ruhig. Jetzt kommt ihnen etwas Schlimmeres. Also man hat das wirklich als Gefahr wahrgenommen.
Und dann endlich eben der 7. Februar 1971, wir haben am Anfang von dieser Sendung schon ein bisschen darüber geredet, Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene angenommen. Aber was heisst es denn für Kantone? Das war noch lange nicht jeden Kanton Tatsache gewesen.
Schon nicht, aber es war absehbar gewesen. Also innerhalb von, also bis Ende 1972, also innerhalb von 1,5 Jahren, haben alle Kantone mit Ausnahme von den beiden Appenzell das Frauenstimmrecht eingeführt. Also da ist einfach am letzten in den Kopf, das geht einfach nicht. Ja. Es war ein bisschen in sich, dass man der Frau das Menschenrecht zugestehen hat. Aber sie haben einfach gesehen, es ist nicht mehr haltbar.
Wie hat sich das Ganze auf die Stimmbeteiligung und auf das Abstimmungsverhalten ausgewirkt?
So wie es in anderen Ländern auch war. Am Anfang sind Frauen weniger gewählt. Das ist klar, die Frauen, die ja, nicht in der Jugend politisch sozialisiert worden sind, die sind sich auch nicht gewöhnt an Wählen und Abstimmen. Und da hat es am Anfang sind Frauen vielleicht 20% weniger häufiger durchgegangen, das hat es noch lange angezogen, hat aber dann eine Angleichung gegeben. Und heute sieht man eigentlich bei den Wahlen kleine Differenzen, bei der Abstimmung eigentlich nicht. Und inhaltlich können sie auch wie im Ausland, am Anfang sind sie konservativer gewesen, also in Deutschland haben Frauen Adenauer gewählt, in Frankreich De Gaulle. Und der Grund war, wie Gewerkschaften, dass sie einfach so Machos gesehen und da haben Frauen nicht mögen. Und das hat sich dann aber geändert und heute ist Die Schweizer Frauen sind ähnlich wie in den meisten Ländern, dass sie eher gegen Mitte-Links gehen und zur grünen Partei und auch thematisch mehr auf diesen Themen sich bewegen. Ja.
Vom Stimmrecht näher zur Vertretung der Frauen im Parlament, welches sind die bedeutendsten Hürden gewesen dort?
Ich glaube, man kann gar nicht von Hürden reden, sondern es ist einfach wirklich, wie ich vorhin am Anfang vom Interview habe gesehen, es war ein riesiger Kampf. Ja. Man kann nicht sagen, es ist das oder das, sondern man muss sich schon mal vergegenwärtigen, was Frauen echt angetroffen haben in dem politischen Feld. Oder? Das war ein Feld, das ist mit dem modernen Bundesstaat 1848 konstituiert worden, von Männern für Männer. Keine Frau hat dort jemals irgendetwas zu sagen gehabt. Und du da immer so auf eine soziologische Analyse zurückgreifen von Pierre Bourdieu, der sagt, in dem Feld von Politik, dort hat es Normen, es hat Regeln, Praktiken, was ist überhaupt politisch, was schaut man als politisches Thema an, wie wird Politik betrieben, mit Abstimmen, 50% oder eben die Mehrheit gewinnt, Minderheit verliert, all so Sachen, das sind Regeln, sind uns vielleicht gar nicht so bewusst und die sind männlich konnotiert gewesen. Und jetzt kommen da Frauen in das Feld rein. Und das Feld läuft weiter, so wie es vorhin war. Also, und das ist nicht nur eine Hürde, sondern es ist einfach eine riesige Anpassungsleistung, die da Frauen haben müssen machen mussten. Und auf ganz vielen Ebenen. Also, es hat angefangen, dass im Bundeshaus zum Beispiel, also nicht von eidgenössischer Politik reden, dass dort keine Frauen dran sind. Oder da lachen wir jetzt wirklich drüber, aber das hat wirklich Auswirkungen, wenn man im Parlament sitzt, will abstimmen und noch schnell irgendwie auf das WC muss und dann hat man einen langen Weg und kommt nicht genug früh zurück. Bis hin zu, wie Sitzungen gelegt werden von Zeit her. Aber auch natürlich, wie überhaupt das Feld von Politik ist gelaufen. Ich meine, dort sind Männer drin gewesen, all die Gremien waren besetzt gewesen, alle politischen Ämter. Und kein Mann hat freiwillig seinen Platz geräumt für eine Frau. Also es war ein harter Kampf gewesen.
Und ich glaube, dann ist es natürlich um so Symbolfragen gegangen. Oder wenn kommt sie jetzt endlich, die erste Bundesrätin, oder um 1983, die SP mit Lilian Uchtenhagen gescheitert am bürgerlichen Widerstand eigentlich ein Jahr später. Die Elisabeth Kopf von der FDP als erste Bundesrätin gewählt. Was hat die Wahl in diesem Gremium ausgelöst?
Also mal symbolisch natürlich wahnsinnig viel, oder? Nicht im Gremium, aber einfach was für eine Symbolkraft hat, endlich eine Frau im höchsten Exekutivorgan von Schweiz. Das war wahnsinnig wichtig. Im Bundesrat selber auslösen, muss man Frau Kopp fragen, und das habe ich gemacht. Und sie sagt schon, ja, also es ist natürlich, sie ist wie die andere gewesen, komplett als Frau. Und sie war wahnsinnig beliebt gewesen am Anfang für ihre Karriere im Volk. Sie sagt, das war wirklich das Schlimmste gewesen, was ihr passieren konnte. Also die Eifersucht, die sie dann gespürt hat von diesen Männern. Handkrum hat sie auch ein paar Sachen wie anders gemacht als Männer, und das ist ihr dann wahnsinnig angekreidet worden. Oder sie ist überhaupt als anders angeschaut worden, weil sie eine Frau ist. Aber dann auch so Sachen wie, sie hat ja den berühmten Ehemann gehabt. Aber unabhängig davon, ob er berühmt ist oder nicht, aber sie hat einen Ehemann gehabt, wo halt etwas anderes war, als sie hat ihm gesagt, die all die Bundesräte Frauen gehabt und die sind überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gestanden. Und das ist auch immer klar gewesen, vom Protokoll her, wenn der Staatsempfang ist, haben die Männer ihre Frauen dabei. Und sie ist jetzt Bundesrätin und hat ihren Mann dabei. Dann kommen die ausländischen Staatsoberhäupter und begrüßen ihren Mann, weil sie gar nicht erst als Bundesrätin wahrgenommen wurde. Also sie hat jetzt auch das Protokoll gestellt irgendwo.
Ja.
Alles das, also das sind ganz viele Sachen, die dort passiert sind. Aber auch die nachfolgenden Bundesrätinnen, Ruth Reifuss, hat mir zum Beispiel auch gesagt, sie hat immer das Gefühl gehabt, dass Männer sie so mit grossen Fragezeichen angeschaut haben. So irgendwie. Sie ist die andere, sie ist besonders und sie entspricht nicht der Norm. Und das hat sich lange voll durchgezogen.
Das ist ja die 93er-Wahl, respektive Nichtwahl von der Christiane Brunner, die dann schlussendlich zur Wahl, ich glaube, eine Woche ist es auch vergangen, wo der Mathe hat abgelehnt und eben Christiane Brunner schnell Papier von Zürich auf Genf, von Bern auf Genf abgezügelt. Was hat die Nichtwahl, der Brunner-Effekt, was hat der ausgelöst?
Der hat sehr viel ausgelöst. Also wenn man vergleicht, 10 Jahre vorher, nicht weil Lilian Uchtenhagen, das hat die Leute auch ein bisschen bewegt, aber die SP hat gesagt, jetzt machen wir das mit dem Motto. Und dann nachher und er war ein guter Vertreter für die SP und dann ist das vergessen gewesen. Und 10 Jahre später hat man einfach gemerkt, jetzt ist genug. Das schlucken wir nicht mehr. Und das sind auch die Demonstrationen, das sind viele Frauen auf dem Bundesplatz, aber auch im Parlament, wenn man die Debatten liest, auch bürgerliche Frauen, die einfach sagen, so geht das nicht. Mhm. Also da war jetzt einfach genug gewesen. Und das hat die Frauenvertretungsfrage Öffentlichkeit gegeben, grosse Öffentlichkeit. Und da hat man dann gespürt, gerade eine Woche nachher hat es Wahlen gegeben, da sind die Frauenanteile, die haben sich verdoppelt. Und, und das hat dann eigentlich auf den ganzen 90er Jahren angehalten. Also im Ständerat sind Frauen fast nicht vertreten gewesen, in der Regierung auch nicht, Bundesrat auch nicht. Und da ist in allen, mit Ausnahme vom Bundesrat, ist in allen Gremien der Frauenanteil massiv hoch. Und irgendwie war die FDP in der Pflicht gewesen. Also die SP hat einiges schon gemacht und die haben schon viele Frauen gehabt in den Räten, die FDP nicht. Und in den 90er Jahren hat die FDP ein Meisterständerat, ein Meisterregierungsrat. Also da ist Bewegung reingekommen, wie eben die Öffentlichkeit geschaut hat, man hat unter Quoten Diskussionen können den Druck aufrechterhalten. Und ich denke, die 90 Jahre waren die besten Jahre für Frauenvertreter.
Spielt es heute eigentlich noch eine Rolle, wenn es um eine Bundesratswahl geht, Mann oder Frau?
Ja, absolut.
Also, jetzt kauft ihr sagen etwas anderes.
Nein, schon. Nein, also meine, die Geschichte ist gleich noch zu kurz. Oder? Also der lange Ausschluss von Frauen, das ist ja so ewig gegangen. Und es ist fang seit kurzem, also seit 1984, wo überhaupt Frauen im Bundesrat innen sind. Da hat es sogar mal eine Lücke gegeben, wo es wieder nur Männer waren. Und das sind immer, mit Ausnahme von 14 Monaten, sind es immer eine Mehrheit von Männern. Sind sie dann noch so typisch gefunden? Wo eben, wenn dann 14 Monate, wann ist das gewesen? 2010,
ja.
Es ist eine ganz kurze Zeit, es war eben eine Mehrheit von Frauen gewesen. Und da ist in den Medien schon die Frage gestellt worden, ist jetzt der Bundesrat ein Matriarchat und blablabla. Und da sieht man schon mal an dem, oder? Wie außergewöhnlich das ist und wie viel sie sich da bemüht haben, irgendwelche Kommentare zu schreiben, die Zeitungen, eben, was jetzt da Schweiz blüht, wenn da eine Mehrheit von Frauen ist. Also das so Thema ist, zeigt eben, dass es wahnsinnig noch darauf ankommt, oder? Ob Mann oder eine Frau.
Ja, und das Reindrängen, wenn man so sagen, oder Reingehen von der Frauen in die Politik und dann schlussendlich auch im Bundesrat und ins Parlament, das ist also ab 2000 in die Stocken geraten. Und eigentlich erst 2019, wir sind zusammen im Bundesrat gewesen, im Ständeratssaal, haben das Rabe kommentiert. Was waren das für Wahlen gewesen?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, die FDP war unter Druck gewesen. Die FDP hat auf einmal die Frauen gehabt. Und sie haben gesagt, dann sage ich es nicht. Natürlich, jede Partei hat Frauen, wenn sie will. Und die FDP hat sich wirklich Mühe gegeben in den 90er Jahren. Und nachher haben sie Zügel schleifen lassen und wieder den freien Markt spielen lassen. Und das weiss man einfach, wenn man einfach laissez-faire hat in der Politik, dann bei wichtigen Gremien, dort kommen die Frauen zu kurz. Da muss man dahinter gehen. Wenn man Bundesratswahlen anschaut zum Beispiel, die SP und die CVP, die haben gelernt, eine Frau wird nur gewählt, wenn sie auf einem Ticket ist, wo nur Frauen sind. Wo die CVP zwei Sitze können besetzen konnte, haben sie ein Frauenticket und ein Mannenticket gemacht. Und so oder bei den Doris Leutert haben sie sie allein gebracht. Aber die CVP, die weiss, wie man Frauen reinbringt und die SP auch. Und die anderen Parteien, die lassen es darauf ankommen. Und sehr häufig würde ihnen auch Karin Keller-Sutter bei der FDP, die das erste Mal nicht gewählt war. Und da steckt dann nicht jede Frau weg, abgewählt zu werden. Und dann auch zwei zu machen. Also von dort denke ich schon, Parteien haben weiterhin eine Verantwortung. Und dort ist die FDP weniger zuverlässig in Sachen Frauenförderung als sicher die SP und zum Teil auch die CVP.
Ja, das kann ich wirklich mal unterstreichen, also ganz klar.
Genau, Werner sagt es, Fabian Amlinger, wir sind fast eine Stunde schon am Reden über das Frauenstimmrecht in all dieser Geschichte. Eine Schlussfrage und dann noch eine absolute Schlussfrage, dann noch an dich, Werner, aber zuerst die Schlussfrage, die politischen Rechte für Mann und Frau, die sind heute Tatsache so und werden auch nicht in Frage gestellt, ganz grundsätzlich. Wie sieht es aber der Fabian Amlinger mit der wirklichen Gleichstellung von Mann und Frau aus?
Ja, da gibt es nach wie vor viel zu tun. Also klar, was man kann sagen, jetzt, wenn wir das als Startpunkt nehmen, 1971 die Einführung vom Frauenstimmrecht, ist eigentlich in relativ kurzer Zeit sehr viel erreicht worden. Oder? Insbesondere für Frauen, die eben die Anliegen, sage ich jetzt auch für die Mutterschaftsversicherung, fristenlose, straffreie Schwangerschaftsabbruch, das neue Eherecht etc. Also ganz viele wirklich Fortschritte und man kann die Indikatoren, die man immer braucht, für wie sieht es aus mit der Gleichstellung, Bildung, Wirtschaft, Politik etc. Da sieht man, da ist viel aufgeholt worden, aber es ist nicht erreicht. Und es wird auch nie erreicht. Also, das ist ja das, was das Schwierige ist, was das Komplizierte an Gleichstellung. Man kann nicht davon ausgehen, oder das so als Bild sehen, wie ein Steg mit verschiedenen Tritten. Und jetzt mal, wenn man einen nimmt, ist man ein Stäufchen näher am Gleichstellungsnirvana. Überhaupt nicht. Oder? Das kann man jede Zeit, hat wieder eigene Herausforderungen. Es gibt auch immer wieder Rückschläge. Das kann man auch mit feststellen. Von dem her, es gibt viel zu tun, es wird wahrscheinlich immer viel zu tun.
Aber es wäre zu einfach zu sagen, es braucht halt immer die stetige Unzufriedenheit.
Ja, also wenn es die nicht gäbe, dann wäre alles gut, aber es ist eben nicht alles gut. Und ich sehe so nicht, dass es das wird in den nächsten vier Jahren.
Ja. Werner?
Ja, ich meine, ich möchte das Beispiel geben, dass man immer muss dranbleiben. Also vor etwa 7-8 Jahren sind alle kantonalen Regierungen mit mindestens einer Frau besetzt gewesen. Jetzt sind 6 ohne Frauen. Und im Wallis kommt die 7. dazu. Und das hat man zum Teil gewusst. Man gewusst, die Regierungsrätin tritt zurück. Und Medien und Partei, die Verantwortlichen haben sich nicht geklemmt und gesagt, jetzt müssen wir dahinter, damit wieder eine Frau reinkommt. Und einmal kann es passieren, aber jetzt haben wir 7 Kantone ohne Frauenvertretung. Und in den Medien wird gefeiert, ja, da in den Parlamenten, da steigt der Frauenanteil. Und man lässt sich blenden von dem und sieht nicht, dass auf der anderen Seite schon wieder bröckelt. Und darum, man muss immer das Ganze überblicken und es ist eine Daueraufgabe, ja.
Wenn ihr sagt, wir machen ja schon manches Jahr zusammen auch Wahlsendungen fürs Rabe, wir kommentieren die Wahl, ihr habt das Buch durchgelesen und spüren da ganz stark die Handschrift von einem engagierten Mann, der sich intensiv mit einer Ungerechtheit in diesem Land befasst, der mit Herzblut an diesem Buch arbeitet. Darf ich dich gleich noch fragen, wie kommt ein Werner Seitz, der so politisch engagiert ist, der manches Jahr im Bundesamt für Statistik arbeitet?
Ja, das hängt sehr eng zusammen. Wie will man politische Ungleichheit aufzeigen, wenn man nicht zählt? Und das war eines meiner ersten Dinge, wo ich die... Also ich habe nicht geplant, ein Leben lang dort zu bleiben. Es war einfach spannend gewesen. Aber als ich die Stelle von Wahlstatistik übernommen habe, habe ich mir 2-3 Sachen überlegt, die ich machen will. Und das eine war mal bei den Grünen ein bisschen Ahnung, weil die sind einfach so mit Top-Filen gewesen. Und auf der rechten Seite auch, da haben wir auch eine Autopartei. Und, die, und das dritte ist, die Frauenstatistik muss aufgebaut werden. Und ich hatte gute Unterstützung von verschiedenen Frauen, die selber dabei waren, auf dem Gleichstellungsbüro von der Eidgenössischen Frauenkommission. Und so habe ich die Statistik aufgebaut. Und das war einfach spannend gewesen. Dann hat man gesehen, ja, man muss auch noch Kantone untersuchen. Und so war das einer von meinen Teilen, wo ich regelmässig jede Nationalratswahl analysiert in den letzten 30 Jahren. Und da kommt man auch irgendwie ein Gespür über und man merkt dann eben auch, also, als ich in den 10er-Jahren geschrieben habe, es geht retour mit dem Frauenstimmrecht, mit der Frauenvertretung, es stagniert, haben viele gesagt, was soll jetzt da, oder? Und erst irgendwann, wo man gesehen hat, dann schaut man im Ständerat, jetzt ist nur noch die Hälfte. Da hat man dann können reagieren und ich denke einfach, ohne dass man Zahlen, es darf nicht bei den Zahlen bleiben, aber ohne, dass man es mal feststellen kann, das ist ein gemeinsames Fundament und das war auch mein Verständnis von Statistik gewesen. Wenn wir überzeugt wollen reden, müssen wir wissen, was die gemeinsame Basis ist.
Fabian Amlinger, wenn er sagt, besten Dank für das Gespräch. Die Angaben zum Buch auf die Wartebank geschoben. Der Kampf um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz seit 1900 erschienen im Kronos Verlag. Das Stadtgespräch, das gehört ihr einmal im Monat, am Dienstag am Nachmittag um 5 Uhr direkt vor dem Rabe Info und dann der Wiederholung 10 Tage später am Sonntag am Vormittag um 11 Uhr. Am Mikrofon zusammen mit Fabian Amling.
Sometimes you're right.